HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und einer Feiertagsausgabe von Himmel und Erde. Heute zum Fest von Leichnam haben wir zwei Gespräche für Sie im Angebot mit einem ernsten Thema. Es geht um das Sterben und um die Frage, ob wir in unserem Leben uns vorbereiten können auf das Sterben und auf der anderen Seite, wie das Sterben selbst zurückwirkt auf unser Leben. Früher gab es die Ars Moriendi im Mittelalter, also die Sterbekunst. Man dachte täglich an den Tod, um eingedenk zu sein dieser Endlichkeit des Lebens. Und das hat auch das Bewusstsein für das Leben nachhaltig verändert. All das kann man heute auch noch betreiben und viele Menschen erleben eine Vertiefung, wenn sie die Augen öffnen für die Themen, die die Endlichkeit in unser Leben einspielen. Dazu sprechen wir mit einem Psychotherapeuten, der die Frage beantwortet, ob man sich auf das Sterben vorbereiten kann, ob man sich vorbereiten kann auf einen leichten Tod. Und dann lernen wir eine Frau kennen, die ein sogenanntes Nahtoderlebnis hatte. Sie ist dem Tod buchstäblich von der Schippe gesprungen und hat in einer lebensbedrohlichen Situation eine Erfahrung gemacht, die ihr ganzes Leben geprägt hat und auf den Kopf gestellt hat. Der Psychologe und Psychotherapeut Werner Gross hat ein interessantes Buch geschrieben. Er hat eine Praxis in Gelnhausen, aber er ist auch als Autor sehr bekannt. Und dieses Mal heißt sein jüngster Titel »Wie man lebt, so stirbt man«. Allerdings gibt es hinter diesem Titel ein Fragezeichen, denn es ist nur eine These. In diesem Buch hat er sozusagen 8 Fallgeschichten dargestellt von Menschen, deren Leben er darstellt und deren Sterben er darstellt. Keine normalen Menschen, wenn man das so sagen will, sondern Gründer von Psychotherapieschulen, von Freud, Jung und Pearls bis hin zu Durkheim und Perseschkian. Er fand interessante Zusammenhänge zwischen ihrem Lebensstil, ihrem Sterben und ihrer jeweiligen Psychotherapiemethode. Die unterschiedlichsten Persönlichkeiten also stehen im Buch von Werner Gross im Mittelpunkt. Welche unterschiedlichen Todesarten, Herr Gross, haben Sie denn gefunden?
Das geht eigentlich, sagen wir mal, vom Herzinfarkt während einem morgendlichen Spaziergang im Park, also jetzt bei Alfred Adler, über den Tod im Gefängnis bei Wilhelm Reich oder aus Protest gegen die, ich sag mal, vernünftigen Anforderungen einer Krankenschwester von Fritz Perls bis hin zu dem Psychodramatiker Jacob Moreno, der seine Todeszeit so gewählt hat, wo ein großer Kongress gerade in New York war, also ein paar Kilometer davon entfernt, wo er gelebt hat und wo er alle seine Schüler nochmal an seinem Sterbebett vorbei hat defilieren lassen, also es regelrecht als Psychodrama inszeniert hat. Oder C.G. Jung, der sich schon 17 Jahre auf seinen Tod vorbereitet hat. Er hatte nämlich ein Nahtodeserlebnis und das hat ihn sehr geprägt. Bei ihm ist es eher so, dass er gesagt hat, für mich ist das Sterben so ein Stück eine Abenteuerreise. Oder auch Sigmund Freud, der irgendwann gesagt hat, jetzt ist es nur noch eine Quälerei und sich dann von seinem Hausarzt eine Dosis Morphium hat spritzen lassen.
Konnten Sie unterm Strich Zusammenhänge finden? Denn Sie haben ja im Grunde gesagt, es ist ja eine These und eine Frage. Wie man lebt, so stirbt man.
Ja, das ist schon so. Also ich denke mal, bei Moreno kann man das am deutlichsten sehen. Er hat sein ganzes Leben eigentlich inszeniert. Also bis dahin, dass er am Anfang eigentlich über seine Geburt jede Menge Mythen berichtet und erzählt hat. Bis hin eben dazu, dass er die Art und Weise, wie er gegangen ist, da ist. Oder bei Pearls ist es so, der hat immer die eigene Freiheit betont, das Hier und Jetzt betont. Und sein letzter Satz war wohl zu der Krankenschwester, Sie werden mir überhaupt nicht sagen, was ich zu tun habe. Daraufhin hat er alle Schläuche im Krankenhaus abgerissen und ist verstorben. Also es wäre das Thema der Freiheit, ne? Oder Freud eben, dass er dieses Thema Todestrieb entwickelt hat in der Zeit, wo er einen langjährigen Rachenkrebs hatte, wo er über 30 Operationen erleben musste. Wenn man das dann vergleicht mit den Leuten, bei denen das eher angenehm gewesen ist, das, was ich über C.G. Jung gesagt habe, dass er so am Ende seines Lebens gesäuft haben soll, how wonderful, also wie toll ist das alles, wo er das Sterben eben als eine Art Abenteuerreise ohne Angst, sondern mit Vorfreude gelebt hat.
Mhm. Spannende Zusammenhänge, die Sie da entwickelt haben. Und das ist alles zu finden in Ihrem Buch, Wie man lebt, so stirbt man. Wenn man sagt, wie kann ich sterben lernen, ist eine Antwort vermutlich, ich lerne die Dankbarkeit, ich lerne dankbar zu leben.
Genau. Also ich denke, das ist ganz ein wichtiger Punkt, einfach zu sagen, darauf zu gucken, was funktioniert. Also wirklich zu sagen, okay, meine Atmung funktioniert, ich kann laufen, meine Augen funktionieren. Also wirklich so ein, für das, was wir so für normal hinnehmen, wo wir dann jammern und klagen darüber, was nicht funktioniert, anstatt den Blick mal darauf zu wenden, was an Gutem einfach da ist, dass die Sonne scheint. Also wirklich Banalitäten, aber das in den Vordergrund zu stellen, den Blick eher auf das Licht als auf die Dunkelheit zu wenden, das halte ich für einen wichtigen Punkt.
Herr Gross, was kann man tun aus der Sicht des Psychotherapeuten, um leicht zu sterben, leichter zu sterben? Wie kann man sich vorbereiten?
Also ich denke, langfristig ist das Erste, dass ich gucke, dass ich für mich ein gutes Leben hinbekomme. Ich sage immer, ein gutes Leben ist ein sinnliches und ein sinnhaftes. Also sinnlich heißt, dass ich Spaß dran habe, und sinnhaft heißt etwas, was eine längere Dimension hat. Egal, ob ich gläubig bin oder nicht, es mag ja sein, dass das Leben keinen Sinn hat. Aber dann ist vielleicht die Aufgabe, sich einen Sinn zu suchen oder ihn zu erfinden. Also diese beiden Dimensionen ist langfristig der wichtigste Teil. Je weiter ich abkomme, sagen wir mal, von meinem Lebensweg, also von dem, was mir gut tut, was wichtig für mich ist, umso schwieriger ist es, eine gute Zeit hinzubekommen. Ich denke, wenn man das hinbekommt, dass man für sich ein gutes Leben hinbekommt, dann ist das langfristig einfach die beste Vorbereitung. Weil wenn ich an die Patienten denke, die ich hatte, wo das ein Thema ist, dann ist es häufig so, dass ich das Gefühl habe, ich lebe das falsche Leben, ich lebe nicht richtig, ich habe das Gefühl, es gibt so viele Dinge in mir, die ich eigentlich machen möchte und die mir gut täten, die ich nicht lebe. Das ist so der wichtigste Teil, aber das ist die Langfristdimension, wenn man so will. Kurzfristig, glaube ich, ist es wichtig, einfach wenn so ein Prozess fortgeschritten ist, also man in so einem Sterbeprozess steht, dann glaube ich, ist schon der Teil, der es leichter macht, wenn ich sagen kann, ich will diesen Kampf nicht mehr aufnehmen. Also es gibt manche Sachen, wo man sagt, bis wohin lohnt es zu kämpfen? Bis wohin lohnt es einfach zu sagen, okay, auf der medizinischen Ebene, auf der psychologischen Ebene, und wo ist dann einfach so ein Punkt, wo man sagt, jetzt muss ich loslassen. Und dieses Loslassen ist etwas, was leicht gesagt ist, aber nicht mitunter doch wirklich eine schwierige Sache ist. Also ich denke, wenn jemand das hinbekommt, dass er lebenssatt ist in seinem Leben, dass er das Gefühl hat, ich habe das, was ich tun wollte, was mir gut tut und was in mir angelegt ist. Wenn ich das gelebt habe, dann glaube ich, kann ich ein ganzes Stückchen leichter loslassen, als wenn ich das Gefühl habe, da ist noch sowas, was ich unbedingt bräuchte, was ich noch machen müsste. Dann glaube ich, wird es schwierig, und dann fangen genau diese inneren Kämpfe an.
Im Mittelalter gab es die Ars Moriendi, die Sterbekunst, und Sie sagen, so eine der Lehren aus der Beschäftigung mit den Lebens- und Sterbestilen dieser großen Psychotherapiefiguren, die Sie in Ihrem Buch verarbeitet haben, war, dass es wichtig ist, Umgang mit dem Tod zu pflegen. Bei den Mönchen heißt es, sich täglich den Tod vor Augen
Memento
halten.
Memento Mori.
Ja, Memento Mori. Was geht davon heute noch?
Man muss es ja nicht gleich, sagen wir mal, auf so eine metaphysische Ebene heben, sondern man kann für sich sagen, okay, mein Leben ist endlich. Ich hatte einen Patienten, der hat mal gesagt, wenn bisher alle Leute gestorben sind, heißt das noch lange nicht, dass ich auch sterbe. Das ist bestimmt etwas, was nicht langfristig erfolgreich ist, mit großer Wahrscheinlichkeit. Also, aber sich mit der Endlichkeit zu beschäftigen, einfach zu sagen, okay, was bleibt mir? Und dann kann man sagen, in den einzelnen Lebensphasen, also eingedenk dessen, die Vergangenheit ist nicht veränderbar. Aber was veränderbar ist, ich kann Lehren daraus ziehen. Und je früher ich eine Lehre daraus ziehe, umso mehr habe ich die Möglichkeit, einfach bewusst etwas zu steuern. Mhm. Wenn mir etwas bewusst ist, ist es ja im Gegensatz dazu, wenn so ein unbewusstes Programm durchläuft wie ein Waschprogramm, dann ist es schwierig. Aber wenn ich es mir bewusst mache, kann ich sagen, will ich das eigentlich? Tut es mir gut? und tut es vielleicht auch den anderen gut. So zu gucken, passt das in mein Leben, passt das in die Situation, in der ich bin, auf der sozialen Ebene, aber auch unabhängig von Religion kann man sagen, wenn es mir gelingt, zu sagen, ich will die Welt ein kleines bisschen besser verlassen, als ich sie vorgefunden habe. Und seien es nur 0,1 Millimeter. Aber das als eine Haltung ist etwas, wo das Thema, ich tue etwas nicht nur für mich, sondern ich tue etwas für uns alle oder für die Welt oder was auch immer. Dann, glaube ich, gibt es einen Sinn, mit welchen philosophischen Begründungen ich das auch für mich am Ende konnotiere.
Sie schreiben in Ihrem Buch ganz konkret, wie Sie in der Psychotherapie gelegentlich Übungen ihren Klienten mitgeben, Patienten mitgeben, die mit der eigenen Endlichkeit zu tun haben. Die klingen recht krass, muss ich sagen, was Sie da vorschlagen.
Ja, ich setze, mach das natürlich auch nicht bei jedem Patienten, aber es gibt manche Leute, wo ich das Gefühl habe, das passt genau. Und man kann ja sich Folgendes vorstellen. Ich gebe das manchen Leuten auch als eine Aufgabe. Mir stellen Sie sich vor, Sie haben nur noch eine Stunde zu leben. Was würden Sie tun? Sie hätten als zweites und manchmal nur die eine Sache, um als zweites dann zu sagen, okay, was würden Sie tun, wenn Sie noch einen Tag zu leben hätten? Was würden Sie tun, wenn Sie noch einen Monat zu leben hätten? Was würden Sie tun, wenn Sie noch ein Jahr zu leben hätten, bei Krankheiten zum Beispiel? Was würden Sie tun, wenn Sie noch 5 Jahre zu leben hätten? Und wenn sie noch 20 Jahre zu leben hätten. Da kommt man zu vollständig unterschiedlichen Ergebnissen. Aber der gemeinsame Nenner ist immer, ich gucke auf die Endlichkeit. Und bei 20 Jahren kann es ja sehr wohl sein, wenn man 50 oder 60 ist, dass das das reale Ende ist. Aber ich hole es aus diesem Diffusen, hole es raus und sage, okay, jetzt muss ich da wirklich mal Gedanken denken. Das ist bestimmt nicht etwas, was ich bei allen Patienten oder auch nicht bei vielen Patienten mache. Aber es gibt gerade Leute, wo ich denke, das ist, wenn es gerade um Sinnfragen geht, ist das ein wichtiger Aspekt und Punkt. Andere Sachen, die ich manchen Leuten auch mitgebe, wenn sie sich vorstellen, sie würden noch eine Rede halten und sich darüber Gedanken zu machen, was würden andere Leute über mich wohl sagen? Was sollte in der Todesanzeige stehen? Was sollte auf dem Grabstein stehen? Das sind harte Sachen. Das ist wie ein scharfes Gewürz. Das muss ich sehr genau gucken, was man da wie, in welcher Situation einsetzt. Aber manches Mal sind es so Dinge, die auch so eine starke Veränderung der inneren Position mit sich bringen, weil es so krass ist. Aber man muss es natürlich ganz vorsichtig einsetzen.
Diese Konfrontation mit der Endlichkeit, manche Leute suchen sie ja etwa auch in einem Ehrenamt, das wirklich sehr gefragt ist, fast schon beliebt, kann man sagen, so etwa in der Hospizbetreuung, also dass sie als ehrenamtliche Menschen auf diesem letzten Lebensweg begleiten. Haben Sie eine Vermutung, warum das gerade so in unserer heutigen Zeit ein besonders attraktives Ehrenamt ist?
Na, ich denke, es ist ja ein verdecktes Thema. Wir verdrängen den Tod und das Sterben doch in einem hohen Maß. Und es wird entweder so mystifiziert oder es wird banalisiert, indem man es nur auf so einer technischen Ebene. Und ich glaube, es gibt ein Bedürfnis, so sich zu fragen, was mache ich eigentlich mit meiner Lebenszeit? Und was ist etwas, wo ich mir, meinem Leben, aber auch meinem Beitrag für die Gesellschaft oder für diese Welt etwas tun kann? Und ich denke, das ist so der Hintergrund dazu. Weil es so stark verdrängt ist, kommt es an einer anderen Stelle wieder raus. So wie in vielen Bereichen. Also manches Mal ist es verschoben und dann taucht es wieder auf. Jemand hat mal gesagt, die Wahrheit geht manches Mal unter, aber sie stirbt nicht. Und genauso ist es, denke ich, in dem Bereich auch. Sie geht manches Mal unter, man ist beschäftigt mit allem möglichen Kram, aber irgendwann und in kritischen Situationen taucht es eben wieder auf. Und das ist ja mitunter auch der Hintergrund, warum Leute da eine Psychotherapie suchen. Weil sie auf der einen Seite ein konkretes Symptom haben, was weiß ich, auf der körperlichen Ebene, aber dahinter steht ja häufig eine Frage. Mhm. Und die ist dann mitunter doch eher auf einer, sagen wir mal, philosophischen oder Sinnfragenebene zu beantworten.
Der Psychologe und Psychotherapeut Werner Gross im Gespräch hier bei HR Info Himmel und Erde heute über ein paar Grundfragen rund um die Endlichkeit des Lebens und das Sterben und wie das zurückwirken kann auf das Leben. Das Buch, über das wir gesprochen haben, lautet »Wie man lebt, so stirbt man«. Es ist in der Sachbuchsparte von Springer erschienen.
HR Info Himmel und Erde.
Und jetzt lernen wir Sabine Mehne kennen. Sabine Mehne hat vor mehr als 20 Jahren eine Erfahrung gemacht, die ihr Leben ganz auf den Kopf gestellt hat, eine sogenannte Nahtoderfahrung. Sie hat diese Erfahrung in vielen Büchern beschrieben und auch beschrieben, wie das ihr Leben bis heute prägt. Sie möchte gerne für eine Entkrampfung des Umgangs mit Tod und Sterben sorgen, auf dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen. Ich habe sie in einem ausführlichen Gespräch dazu befragt. Frau Mehne, was haben Sie damals erlebt? Erzählen Sie es uns in Kürze.
Ja, also auf den Punkt gebracht bin ich während einer medizinischen Notlage aus meinem Körper ausgestiegen und befand mich in einer Dimension, die ich bis dato noch nicht kennenlernen durfte und erkannte in diesem Zustand, ups, es gibt mich ja auch ohne meinen Körper und ich hatte den Eindruck, sogar schöner, freier, heller, lebendiger als jemals in meinem Körper zuvor. Und das hat mich doch sehr überrascht und letztendlich auch sehr glücklich gemacht.
Würden Sie sagen, das war eine Jenseitserfahrung?
Also ich bin mittlerweile sehr vorsichtig geworden mit den Begrifflichkeiten, weil ich in dieser Erfahrung auch erleben durfte, dass eigentlich Zeit und Raum ausgeschaltet waren. Das heißt, ich befand mich in einem Zustand der Gleichzeitigkeit. Und heute wieder in meinem Körper und geheilt vom Krebs, erlebe ich diese Zeitgleichheit immer wieder. Also dieses Vorher, Nachher, später oder wo immer wir dann möglicherweise sind, das unterscheide ich gar nicht mehr so stark, sondern ich sage heute, es gibt etwas, was uns überschreitet und was wir eben mit unserem Alltagsbewusstsein oder Alltagsgehirn nicht unbedingt verstehen können, was aber existiert.
Man hätte so in den früheren theologischen Zeiten das wahrscheinlich mit einem ganz klassischen Sprachspiel auch so beschrieben, dass man gesagt haben, sie haben im Grunde die Existenz ihrer unsterblichen Seele erlebt.
Ja, also den Begriff finde ich auch nach wie vor sehr schön, muss ich sagen. Und ich würde sogar heute sagen, ich habe das Heilige in mir in Reinform erfahren dürfen. Also dieses Heilige in mir ist ja etwas, was wir im Alltag oft nicht so wahrnehmen, leider. Und das hat aber eine unglaubliche Kraft und Präsenz. Und dieses Heilige in mir übersteigt eben auch dieses Alltägliche. Also vielleicht habe ich eine Transzendenzerfahrung oder eine mystische Erfahrung machen dürfen, die ich heute sagen würde, sie ist eigentlich jenseits von aller Begrifflichkeit angesiedelt. Und ich bin auch eine Freundin davon, mich zu lösen von den Begrifflichkeiten, weil die immer wieder eine Festlegung nach sich ziehen und dadurch auch dann oft im Gespräch mit anderen zu Meinungsverschiedenheiten oder sogar im schlimmsten Falle gibt es sogar Glaubenskriege. Weil wir uns eben über die Begriffe streiten. Und das ist doch eigentlich schade.
Sie haben eben angedeutet, Frau Mehne, dass das eine gefühlsintensive Sache war, dieses Erlebnis, das Sie in Ihrer Nahtoderfahrung hatten. Wie lange hat dieses intensive Gefühl denn angehalten?
Also in dem Moment selbst war ich ja im Raum-Zeitlos-Universum unterwegs, sodass es mir ewig vorkam, real in der Zeit war es ein kurzer Moment und heute kann ich sagen, und das ist wirklich ein wunderbares Lebensgefühl, dass ich eigentlich fast immer in diesem Online-Modus sein kann und immer in dieser Verbundenheit bin. Das ist ein wahnsinnig schönes Lebensgefühl.
Mussten Sie dafür was tun? Mussten Sie das irgendwie in Ihr Leben dann reinholen anschließend? Oder hat sich das automatisch so als eine Dauerbeglückung, kann man ja fast schon sagen, eingestellt?
Ja, in den ersten Jahren war es so eine Zwischenzeit. Ich musste ja erstmal begreifen, was ich da erlebt habe und musste das irgendwie auspacken, dieses Geschenk, und von allen Seiten betrachten und Das hat eine Weile gedauert und das war auch sehr mühsam und anstrengend. Und dafür habe ich auch mir Hilfe geholt. Und jetzt, wo ich aber nach so vielen Jahren so vertraut bin mit dieser Dimension, ist das wirklich ein Teil meines Lebens geworden. Und ich kenne auch mittlerweile mehrere Menschen, auch solche, die zum Beispiel regelmäßig meditieren oder auch beten, dass es ihnen möglich ist, in diese Dimension auch in ihrem Alltagsbewusstsein einzutauchen.
Mhm. Man nennt es ja eine Nahtoderfahrung. Was hat Sie diese Erfahrung denn gelehrt über den Tod und über das Sterben und über die Bedrohlichkeit dieser Dimensionen?
Ja, also diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass ich ganz sicher sein darf, dass wenn ich meinen Körper verlassen habe, also wenn der Tod quasi wie eine Schnittstelle ist, dass trotzdem mein Bewusstsein eben weiter existiert. Also dass ich nur einen Körper habe, aber nicht der Körper bin, sondern ich bin eben dieses ewige Bewusstsein. Und dadurch konnte ich oder kann ich mein Leben mit einer größeren Gelassenheit, mit einer größeren Liebe und Freude leben und ich habe keine Angst vor dem Tod.
Mhm. Kommen Sie sich vor, als hätten Sie durch diese Erfahrung auch so eine Art Auftrag erhalten? Schließlich sind Sie ja dann auch wieder zurück ins Leben gekommen. Sie waren ja lebensbedrohlich erkrankt.
Ja, also ich glaube, diese Erfahrung hat mir überhaupt erst diese Kraft geschenkt, die ganze Therapie und alles zu überleben. Und darüber bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, sodass das quasi wie ein Geschenk war, um mein Leben weiterzuführen zu können. Und die Dankbarkeit und die Bewusstwerdung über dieses große Geschenk hat eben auch dazu geführt, dass ich mithelfen wollte, diese Kostbarkeit mehr in unserem Leben wirken zu lassen und darüber eben auch zu schreiben, zu berichten und den Menschen Mut zu machen. Heute finde ich ja, und so sagen es auch manche Philosophen, dass wir in einer Art metaphysischen Obdachlosigkeit leben. Also dass auch so der Bezug zur Kirche und zur Religion zumindest in unserem Land ja zum Teil auch abgenommen hat. Aber der Mensch hat ja doch ein Bedürfnis nach diesem Aufgehobensein in einer göttlichen oder in einer transzendenten Welt. Und gerade in Anbetracht der aktuellen Krisen kann ich das auch spüren, dass viele Menschen sehr bedürftig sind, aber sie nicht mehr so wirklich wissen, wie mache ich das denn eigentlich?
Ja.
Und da helfen diese Berichte einfach sehr.
Aber unterm Strich würden Sie sagen, Ihre Erfahrung, die Sie gemacht haben, die hat schon die Botschaft in sich, also ihr braucht keine Angst haben vor Sterben und Tod.
Ja, absolut. Also wir brauchen keine Angst haben zu sterben. Und die Nahtoderfahrung, und da sind sich ja auch alle Wissenschaftler mittlerweile einig, ist ein weltübergreifendes, kulturübergreifendes Phänomen, was auch gut belegt ist und was ja auch keiner mehr in Abrede stellen will. Die Frage ist eben immer nur, wie wir es deuten und bewerten. Und wenn wir eben die Angst vor dem Tod ein bisschen zähmen können, dann können wir einfach viel erfüllter leben und wir können uns ja auch vorbereiten auf diese Phase unseres Lebens. Also wir wissen doch alle, wir kommen auf die Welt und haben schon den Tod gebucht. Wir wissen nur nicht, wann er kommt. Und er kommt ja aber. Und sich damit auseinanderzusetzen und diese Bilder, wir haben ja auch zum Teil grausige Bilder zum Sterben geschaffen, die, finde ich, dürfen wir durchaus auch erneuern und transzendieren. Und der Tod ist doch auch vielleicht ein freundlicher Geselle, ein guter Freund. Jedenfalls ist er mir ein guter Freund geworden, weil er so lange in meinem Leben war und ich gar nicht all das konnte, als mich mit ihm anzufreunden. Mhm. Wenn ich dann mal so weit bin, dann sage ich immer, das ist mein großer Abflug. Also ich habe auch dieses Bild, dass ich dann fliegen werde, dass es leicht gehen kann und dass ich auch empfangen werde, dass da vielleicht sogar auch vorausgegangene Verstorbene also das Bewusstsein von denen, was ja nicht verloren geht, dass sie mich vielleicht sogar auch abholen und empfangen und dass gut für uns Menschen gesorgt ist.
Eine Nahtoderfahrung hat Sabine Menes Leben verändert. Ihre Erfahrungen und die Konsequenzen daraus hat sie in einigen Büchern beschrieben, zuletzt in dem Titel »Der große Abflug«. Das war die Feiertagsausgabe von Himmel und Erde heute am Fest Frohen Leichnam mit einem anspruchsvollen und ernsten Thema, das uns aber alle letztlich betrifft, denn wir alle sind dem Sterben und der Endlichkeit ausgeliefert und die Frage ist, wie wir im Angesicht dieser Realität unser Leben gestalten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag.